Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Heute haben wir einen Yale-Professor zu Gast, wobei der nicht extra für uns von New Haven, östlich von New York, nach Köln gekommen ist, sondern er hat Urlaub gemacht in der alten Heimat in Deutschland. Der Kirchenhistoriker Volker Lippin ist unser Gast und unser Thema, seine Geschichte der christlichen Mystik. Dazu herzlich willkommen. Ruhen in Gott, das ist der Titel des jüngsten Buchs von Volker Lippin, Kirchenhistoriker an der Divinity School der Yale-Universität in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut. Ruhen in Gott, das hört sich nach einer Ruhe an, nach der sich viele in der einen oder anderen Form sehnen. Aber so ruhig geht es in der Geschichte dann doch nicht zu, auch und gerade in Sachen Mystik wurde und wird gerungen. Und so liest sich Ruhen in Gott, eine Geschichte der christlichen Mystik, passagenweise durchaus wie ein Krimi. Noch ein paar Worte zum Autor. Volker Lippin ist 1966 geboren. Als Sohn eines Pfarrers wuchs er in Marburg auf. Dort sowie in Jerusalem und Heidelberg studierte er unter anderem evangelische Theologie. Seit 2010 war er Professor für Kirchengeschichte in Tübingen und jetzt Yale. Lippin gehört zu den wenigen evangelischen Theologen, die einen ausgeprägten Forschungsschwerpunkt im Mittelalter haben. Wir hatten ihn zu Gast in den vergangenen Jahren zu seinem Lutherbuch, zu seinem Franziskusbuch unter anderem. Jetzt die Geschichte der christlichen Mystik. Schön, dass Sie hier sind, Volker Lippin. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch, das wir aufzeichnen bzw. aufgezeichnet haben. Guten Morgen, Herr Lippin.
Vielen Dank, guten Morgen.
Herr Lippin, fangen wir mit dem Schwierigsten an. Versuchen Sie sich mal in einer Definition, was ist Mystik?
Ich könnte jetzt mehrere Tagesendungen wahrscheinlich damit erfüllen. Letztlich werde ich keine trennscharfe Definition der Mystik erreichen. Das habe ich in dem Buch auch in dem Sinne nicht versucht. Man kann sich aber dem Phänomen Mystik annähern. Es gibt ein paar Kriterien, die wichtig sind für Mystik. Dazu gehört etwa die Vorstellung, dass alles darum kreist, dass Gott nahe ist, dass Gott mir nahe wird, ich Gott nahe werde. Das ist in der Regel damit verbunden, dass Gott sehr geistlich vorgestellt wird. Es ist damit verbunden, dass es bestimmte Schritte der Annäherung gibt. Reinigung, Erleuchtung, Einheit ist so eine Abfolge, die immer gerne genannt wird. Es ist damit verbunden, dass ich den Weg zu Gott durch mein Inneres suche, auf mich selbst schaue, um letztlich zu einem Kern meiner selbst zu kommen, der mich ganz auf Gott hinweist. Das sind so Kriterien, die Mystik ausmachen, aufgrund deren ich bestimmte Texte dem zuordnen kann und andere ausscheiden kann.
Und doch sind ja Mystiker und Mystikerinnen oftmals sehr unterschiedlich in ihrem Denken und Erleben. Fallen Ihnen zwei Beispiele ein zu Mystikern, die extrem unterschiedlich sind, die Sie aber trotzdem als Mystiker ansehen?
Um das breit aufzufächern, wir haben einen hochstehenden Philosophen wie Nikolaus von Kues im 15. Jahrhundert, der mithilfe neuplatonischer Philosophie ein komplexes System der Wirklichkeit aufbaut. Die Entfaltung der Wirklichkeit da aus Gott heraus, Gott, der der eine ist, in dem es keine Unterschiedenheit gibt, der sich dann entfaltet zur Schöpfung hin und die Schöpfung faltet sich gewissermaßen wieder auf Gott zu, um mit ihm Einheit zu erleben, zu erfahren. Das ist ein metaphysisches System.
Ein Intellektueller.
Ein Intellektueller. Noch dazu ein Kardinal, der beinahe sogar mal Papst gewesen wäre, also auch ein Kirchenpolitiker, aber seine mystischen Schriften sind tatsächlich hochgradig intellektuell. Komplex zu verstehen, das ist das eine. Und das andere, zeitlich gar nicht weit entfernt, zwei Jahrhunderte vorher, Mechthild von Magdeburg, eine Mystikerin, eine große Dichterin, eine Erotikerin in ihrer Sprache, in der die Begegnung mit Christus konkret wird. Sie steht vor ihm, ihre Seele steht vor ihm, soll sich nackt ausziehen, sagt Jesus Christus zu ihr, damit dann nichts mehr zwischen ihnen beiden ist. Also Sie merken, wie Erotik da entfaltet wird, ist ein ganz anderer Ton als bei Nikolaus von Kues. Bei beiden aber geht es um die Nähe Gottes.
Gegensätzlicher geht's kaum. Welche Phänomene, die heutzutage auch mal den Stempel Mystik bekommen, sind aus Ihrer Sicht keine Mystik?
Na, wenn Sie googeln, was Sie so alles so unter Mystik finden, da finden Sie irgendwelche tollen Hotels, sind bestimmt toll, bei denen da von Mystik die Rede ist, aber da wird Mystik im Grunde in dem Sinne verstanden, eine Art Wellness, man fühlt sich wohl, oder oft wird Mystik verwendet für mysteriös, was natürlich sprachlich tatsächlich miteinander zusammenhängt, aber mysteriös bedeutet nicht diesen Gedanken der Nähe Gottes, das ist eine Alltagsverwendung dieses Begriffs, die mit einer religionsgeschichtlichen, einer wissenschaftlichen Verwendung nichts mehr zu tun hat.
Also halten wir zwischendurch mal fest, Mystik ist ungleich Wellness.
Sie mag auch zu Wellness führen, aber Wellness ist jedenfalls nicht automatisch Mystik.
Herr Lippin, viele der mystischen Erfahrungen, die Sie beschreiben, sind jetzt mal möglichst nüchtern formuliert, sachlich formuliert, Lichterfahrungen. Wie kommen die Menschen an diesen Punkt?
Durch den Blick auf das eigene Ich, die Erfahrung auch der Sündigkeit, die dann als Finsternis verstanden wird. Im Grunde der Hintergrund für diesen reichen Gebrauch von Lichtbildern liegt einerseits, eben wie auch bei Nikolaus von Kues, in der neuplatonischen Philosophie, andererseits in der Bibel, das Johannesevangelium, das mit dem Licht beginnt, das in die Finsternis kommt. Und dann entsteht unter Menschen ein Reflexionsprozess. Ich bin Teil dieser Finsternis. Ich bin mit all meiner Gebundenheit an dieser Welt Teil dieser Finsternis. Ich bin mit meinen Begierden Teil dieser Finsternis und werde erhellt durch Jesus Christus oder durch Gott.
Als Wissenschaftler sagen Sie aber, das sind Bilder, die reflektiert werden. Oder sind das Erfahrungen? Was ist das, was da passiert?
Beides. Ich würde tatsächlich nicht bei dem stehen bleiben, dass es nur Bilder sind. Ich kann zunächst einmal die Bilder erfassen, aber für die jeweilige Zeit sind es offenbar auch Wirklichkeiten, über die dort gesprochen wird. Und dann muss man sehr aufpassen, dass man nicht das Wirklichkeitsverständnis des 21. Jahrhunderts nimmt und sagt, danach messen wir jetzt alles, was vorher war, sondern dass wir das auch ernst nehmen. Es gibt ein Wirklichkeitsverständnis, in dem Erfahrungen als wirklich geschildert werden, die uns heute vielleicht auch seltsam vorkommen.
So auch bei Eckhart von Hochheim, besser bekannt als Meister Eckhart. Da scheint mir, was sein mystisches Denken betrifft, der Begriff Seelengrund zentral zu sein. Über Meister Eckhart kann man auch tagelang reden, aber was findet er im Seelengrund?
Den letzten Kern des Menschlichen, der das Abbild Gottes ist. Das ist im Grunde genau dasjenige, was die Möglichkeit ausmacht, durch den Blick in mich selbst zu Gott zu kommen. Wenn ich immer weiter in das hineinschaue, was mich ausmacht, dann würde ich mit heutigen psychologischen Kategorien oder soziologischen Kategorien viel über Sozialisierung, über Entwicklung und dergleichen sprechen. Meister Eckhart sagt, das, was mich im innersten Kern ausmacht, ist mehr oder weniger zugleich. Eben nicht die zufällige Prägung, sondern das innerste Menschsein, das dann für alle Menschen in gleicher Weise gilt. Und das innerste Menschsein heißt nach dem biblischen Schöpfungsbericht geschaffen nach dem Bilde Gottes. Das ist das Ebenbild Gottes.
Wie kommt Meister Eckhart dahin?
Durch einen Rückzug von der Gebundenheit an die Welt. Er spricht von Abgeschiedenheit oder von Gelassenheit. Das sind Begriffe, die ausdrücken, diese Abgeschiedenheit, ich löse mich von allen Begierden. Eigentlich interessant für jemanden, der Dominikaner ist, der sehr auf Armut verpflichtet ist. Er sagt, naja, ich kann auch Geld besitzen und abgeschieden und gelassen sein, wenn an dem Geld für mich nicht alles hängt, sondern wenn ich auf das zurückkomme, was tatsächlich dem zugrunde liegt, was ich bin. Und wie gesagt, das ist allem Geld und sonstigen vorgeordnet.
Der Kirchenhistoriker Volker Lippin im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft im Gespräch über seine Geschichte christlicher Mystik. Herr Lippin, die Geschichte christlicher Mystik ist immer auch eine Geschichte des Konflikts. Was ist jeweils passiert oder was musste passieren, dass Mystiker aus dem kirchlichen Rahmen fielen?
Der Punkt, an dem die Schwierigkeiten entstanden, war im Grunde in der Abfolge die Kritik am Sakrament oder an der Notwendigkeit des Sakramentes, so muss man es sagen, und damit verbunden die Kritik an der Notwendigkeit des Priesters. In dem Sinne, wenn ich Gott unmittelbar begegnen kann, wenn Gott sich mir öffnet, wenn ich als liebende Mystikerin Gott in meinen Armen habe, dann brauche ich
den Abendmahl mehr oder die Eucharistie.
Ganz genau, dann ist die intensivste Form der Realpräsenz Christi nur noch eine Form neben dieser mystischen Form. Das wird den Mystikern und Mystikerinnen dann gelegentlich auch in Verurteilungen vorgeworfen, dass sie das Sakrament nicht mehr genug achteten. Und eben wenn dieser Schritt getan ist, wenn man wie Mechtild von Magdeburg ein himmlisches Sakrament empfangen kann, unmittelbar mit Maria und den Heiligen um einen Altar im Himmel steht, dann braucht man den Priester auch nicht mehr dazu.
Und diejenigen, die nicht durchs kirchliche Raster fielen, was haben die anders gemacht?
Oft haben die schlicht vorsichtige Formulierungen verwendet. Gelegentlich auch unter Aufsicht, also dass Mechtild von Magdeburg nicht verurteilt wurde, hatte auch damit zu tun, dass sie einen Priester an die Seite gestellt bekommen hat, Heinrich von Halle, der ihr Buch noch einmal durchgegangen ist und offenbar die schärfsten Spitzen herausgenommen hat aus diesem Buch. Das heißt, es ist schon auch ein Vorgang der Anpassung, gelegentlich sicherlich auch aus innerer Überzeugung. Es gibt auch eine Form von Mystik, die Mystik sich erfahren lässt durch die Liturgie und die Hierarchie hindurch, da ist dann gerade auch die Eucharistie zentral, um zu der Erfahrung der Nähe Gottes zu kommen.
Noch ein hochinteressantes Phänomen, Sie schreiben wörtlich, Versuche Mystik zu unterdrücken, sind am Ende meist gescheitert. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Letztlich verlangt Mystik nach dem, was das Christentum im Innersten ausmacht. Das Christentum will eine Einheit mit Gott, mindestens im Jenseits. Das Christentum will eine möglichst große Nähe zum göttlichen Willen und das drücken die Mystiker und Mystikerinnen intensiver aus als viele anderen Formen des Christentums. Das macht es schwer, sie zu unterdrücken.
Volker Lippin, Frauen spielen eine relativ große Rolle in christlicher Mystik und zwar im vermeintlich finsteren Mittelalter, das sicherlich nicht nur finster war, genauer im Hoch- und Spätmittelalter. Von den Beginen über Hildegard von Bingen bis zur Devotio Moderna. Welche Voraussetzungen waren in dieser Phase der Geschichte gegeben, dass Frauen so wichtig wurden, was jetzt eben mystisches Denken und Praxis betrifft?
Offenbar hat Mystik eine Möglichkeit überhaupt zur Artikulation eröffnet für viele Frauen. Viele von diesen Frauen haben auch teilgenommen an Bildungsangeboten, konnten lesen, schreiben. Nicht alle von ihnen, aber tatsächlich ist die Geschichte der Lese- und Schreibfähigkeit im Mittelalter nicht nur eine Geschichte der Männer, sondern eben auch der Frauen. Das ist eine ganz äußere Voraussetzung. Und dazu kommt eben dieses Moment, dass man üblicherweise an theologischer Ausdrucksfähigkeit nur teilnehmen kann durch den formalen Bildungsweg, Schule, Universität, der war Männern vorbehalten. Aber wenn sich eine Frau darauf berufen konnte, ich habe eine Erfahrung mit Jesus Christus gemacht, konnte das jedenfalls nicht einfach beiseite geschoben werden. Das musste zumindest geprüft werden. Es gibt auch tatsächlich formale Prüfungen, etwa im Falle Hildegards von Bingen, wo eine Synode darüber entscheidet, ja, das ist eine akzeptable Form der Äußerung und damit kann die Frau sich auch gegenüber Bischöfen profilieren, ihre eigene Position benennen. Das ist das wichtige Ventil im Grunde, was die Mystik schafft und was uns zu hochinteressanten theologischen Konzepten dieser Frauen bringt.
War das aus Ihrer Sicht als Historiker damals ein Nischenphänomen oder sind diese Frauen auch tatsächlich wahrgenommen worden?
Also Hildegard von Bingen ist von einer päpstlichen Synode anerkannt worden. Wie wollen Sie es höher anerkannt und wahrgenommen haben? Sie hat an den Kaiser geschrieben. Also das ist wirklich eine hohe Ebene der Wahrnehmung. Das gilt für viele andere Frauen natürlich nicht. Ein Nischenphänomen, sagen wir mal, wenn man es zahlenmäßig nimmt, muss man dann auch sagen, auch die scholastische Theologie ist ein Nischenphänomen. Das ist ein Elitenphänomen, würden wir sagen. Und vielleicht trifft es die Sache dann besser, wenn wir auch bei diesen Frauen sagen, das ist ein Elitenphänomen, das allerdings dann innerhalb dieser Eliten auch eine breite soziale Basis hat. Die Beginen haben Sie angesprochen, die eine wirkliche aktive Bewegung des 13., 14. Jahrhunderts darstellen.
Was hat dazu geführt, dass diese Blütezeit christlicher Mystik, also jetzt auch von Frauen, ein Ende nahm?
Es gibt eine Art Abschwächung der Intensität, verbunden mit einer Verbreiterung im späten Mittelalter. Also dass wir exorbitante Mystikerinnen und Mystiker im 13. und 14. Jahrhundert haben, weniger dann im 15. Jahrhundert. Das ist ein Reflex darauf, dass gleichzeitig durch die Bewegung der Devotio Moderna auch eine Art Alltagsmystik beginnt, in der Menschen auch in ihrem Handwerk mystische Erfahrungen haben können, ein Impuls, der dann in der Reformation auch aufgenommen worden ist, sodass ich gar nicht mal von einer Abschwächung, sondern von einer Änderung der Mystik sprechen würde, die insbesondere im nordalpinen Raum sehr weite Kreise erfasst hat.
Aber in der Neuzeit kann man sagen, dass Frauen in der Geschichte der Mystik eine deutlich geringere Rolle spielen, ausgerechnet in der Neuzeit.
Auch da finden wir natürlich herausragende Gestalten. Teresa von Avila, Johanna von Chantal.
Aber auch 16. Jahrhundert.
Na, ich biete 18. Jahrhundert, da kommen Sie zu Pietistinnen. Also Teresa von Avila ist natürlich im 16. Jahrhundert in der Tat, aber mit den Pietistinnen im 18. Jahrhundert. Jana Petersen, da haben wir tatsächlich auch dieses Phänomen einer Bewegung, die sich gegen eine erstarrende Kirche nach ihrer Wahrnehmung wendet. Und da werden Frauen mit einmal stark, werden auch wahrgenommen. Im 19. Jahrhundert hat man im Katholizismus viele Frauen, die sich mystischer äußern. 20. Jahrhundert Edith Stein, Dorothee Söller. Also es gibt dieses sich durchziehen auch eines weiblichen Engagements für Mystik in der Neuzeit.
Der Kirchenhistoriker Volker Lippin im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft im Gespräch über seine Geschichte christlicher Mystik. Herr Lippin, Sie haben 2000 Jahre christlicher Mystik gesichtet. Als Wissenschaftler schauen Sie auch auf kritische Phänomene. Auch wenn das jetzt ein zeitgenössisches Kriterium ist, das ich anlege, aber neigen oder neigten mystische Bewegungen auch zu fundamentalistischen Haltungen?
Jedenfalls zur Haltung, also fundamentalistisch ist natürlich ein Begriff, eben Sie sagen es, den wir im 21. Jahrhundert prägen, aber wenn ich Ihren Impuls da aufnehme, es gibt Haltungen, die in der Berufung auf die unmittelbare Begegnung mit Christus sozusagen nicht mehr auf einen Diskurs aus sind und auf eine Diskussion. Wenn ich Christus begegnet bin, was will mir dann irgendjemand
dann
sagen?
Dann bin ich abgrenzend oder ausgrenzend?
Genau, das ist das für uns in der Regel Sympathische ist, dass die Abgrenzung gegenüber der kirchlichen Hierarchie läuft. Das sagen wir dann immer, ist in Ordnung. Aber natürlich läuft das de facto auch gegen jeden, der in irgendeiner Weise meint, sich auf anderes berufen zu können. Das Phänomen gibt es innerhalb der Mystik auch.
Nehmen wir Karl Barth, Zentralgestalt der dialektischen Theologie. Der schreibt vor knapp 100 Jahren, die Mystik sei nichts anderes als die Schwester des Atheismus. Er schrieb das angesichts eines Missbrauchs von Mystik in reaktionären Kreisen. Also diesen heiklen Punkt gilt es anzusprechen. Wo ist da für Sie auch der Wundepunkt?
Reaktionär ist ja noch sehr vorsichtig formuliert. Es ist leider so, dass tatsächlich die deutschen Christen, also diejenigen Teile der evangelischen Kirche, die großen Teile der evangelischen Kirche, die sich dem Nationalsozialismus angepasst haben, Mystik sich zu eigen gemacht haben. Das war eine Reaktion darauf, dass der Chefideologe der NSDAP, Alfred Rosenberg, in seinem Mythos des 20. Jahrhunderts Meister Eckhart zu einer Zentralgestalt seiner Ideologie gemacht hat. Und das hat sich dann ausgewirkt bei diesen ideologischen Theologen. Darauf hat Barth, muss man an dem Punkt auch sagen, zu Recht, mit großem Recht, reagiert. Und das hat auch lange die Nachwirkung gehabt, dass man sich im evangelischen Raum mit Mystik nicht mehr beschäftigt hat. Zwei Generationen später im Grunde konnte man nochmal neu darüber nachdenken, kann das aber meines Erachtens tatsächlich nur in der Weise tun. Und das versuche ich ja auch in dem Buch, dass man offenlegt, es gibt diesen Missbrauch und damit muss man sich kritischer auseinandersetzen. Missbrauch heißt aber immer, es gibt auch einen möglichen konstruktiven Gebrauch.
Wir sind im 20. Jahrhundert. Um eine evangelische und nicht ganz unbedeutende Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts zu nennen, die Sie nicht in Ihrem Buch erwähnen, Roger Schütz, evangelisch, aus meiner Sicht und Lektüre ein Mystiker, er hat Thésée gegründet, jene ökumenische Bruderschaft, die hunderttausende junge Menschen geprägt hat. Fehlt bei ihm etwas, um ihn als Mystiker anzusehen? Oder ja, ist er womöglich ein Beispiel, das in eine Zukunft der Mystik weist?
Da muss ich wohl tatsächlich sagen, da fehlt bei mir etwas. Roger Schütz hätte mit Sicherheit auch in den breiten Strom der Mystik hineingehört. Dann ist man irgendwann an den Grenzen auch eines dicken Buches. Was Sie sagen, was Sie beschreiben, gilt auf jeden Fall. Schütz ist gerade auch mit seiner Orientierung an Liturgie jemand, der viel für eine Mystik im 20. Jahrhundert beitragen kann und damit für eine ökumenische Verständigung ja auch sehr viel erreicht hat. Also ich schreibe gerne in einer zweiten Auflage auch noch einen Absatz oder mehrere Absätze zu Roger Schütz.
Herr Lippin, anfangs sprachen wir davon, wie Mystik Machtstrukturen in Kirche, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Frage stellt. Gäbe es heute mehr Mystik, wäre mit einem ähnlichen Effekt zu rechnen.
Da kann man sich leicht als Historiker darauf zurückziehen und sagen, konjunktivische Aussagen kann ich nicht treffen. Ich würde mir allerdings in der Tat vielleicht gerade auch in diesen hektischen Zeiten, in denen wir gerade sind, wünschen, dass es diesen Gedanken eines nicht nur sich zurücklehnen, sondern ein Zurückschauens in mich selbst stärker gäbe, um vielleicht von da aus Impulse für eine ruhige Gestaltung unserer Wirklichkeit zu finden.
Ich habe das neulich den Dichter und Theologen Christian Lehnert gefragt. Ich werde es in Kürze auch den Schriftsteller Navid Kermani fragen, der auch viel über Mystik nachdenkt. Ich frage das auch Sie. Hat Mystik etwas Subversives?
Mit Sicherheit ja. Dadurch, dass Mystik immer wieder sich widerständig zeigt gegenüber festen Gehäusen, gegenüber dem festen Gehäuse einer kirchlichen Institution, gegenüber dem festen Gehäuse einer Dogmatik, ist Mystik immer etwas, was das auch kritisch in Frage stellt. Und das ist vielleicht tatsächlich auch dasjenige, was ich so faszinierend und sympathisch an der Mystik finde. Wenn ich mich auf mystisches Denken einlasse, dann muss ich mich immer wieder auch hinterfragen.
Was würde sich ändern konkret, wenn wir, Sie sprachen von hektischen Zeiten, Abgeschiedenheit, Gelassenheit einübten?
Vielleicht würden wir als Gesellschaft die Krise, durch die wir gerade durchgehen, ein bisschen besser ertragen, als wir es momentan tun, dass wir uns weniger verlieren in all dem Schauen, was muss ich jetzt richtig machen, das müssen wir weiterhin tun und das bleibt wichtig innerhalb dieser Gesellschaft, aber dass wir uns auf das besinnen, was uns im Kern ausmacht und da würde ich dann als Theologe sagen, was uns im Kern ausmacht, ist, dass wir die Kinder Gottes sind.
Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Mir sagen immer wieder teilweise prominente Protestanten und Katholiken, die der Frömmelei unverdächtig sind, dass sie sich für vieles an oberflächlicher Aufregung in den Kirchen nicht mehr interessieren und dass sie auf spirituelle Aufbrüche setzen. Sehen Sie also Bewegung in diese Richtung, mehr Mystik?
Es gibt die Momente der Bewegung in Richtung mehr Mystik, auch wenn man die Entwicklung der Kirchentage in den letzten Jahrzehnten anschaut, da ist Mystik immer stärker ein Thema. Ich würde im Nachhinein sagen, vielleicht ist an einer Stelle die Chance verpasst worden, diesen Impuls zu verstärken. Ich war ja selbst auch in den Vorbereitungen des Reformationsjubiläums 2017 stark beteiligt, würde mir im Nachhinein wünschen, es wäre dort stärker ein spiritueller Impuls gesetzt worden, es wäre deutlicher gemacht worden, ja, es geht hier und zwar konfessionsübergreifend darum, unser Leben als ein Geschenk Gottes wahrzunehmen. Es geht darum, unsere eigenen Aktivitäten nicht als dasjenige zu sehen, worum sich alles kreist, sondern unser Empfangen als das Zentrale zu sehen.
Ein Gespräch über die Geschichte der Mystik kann nicht enden ohne das berühmte Zitat des katholischen Theologen Karl Rahner. Zitat: Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Wie deuten Sie dieses Zitat für sich persönlich?
Als eine ständige Mahnung daran, dass wir in einer Zeit leben, in der offenkundig das eintritt, was Rahner vor Augen hatte, das Christentum verliert an gesellschaftlicher Relevanz und sich auch da vor Augen zu halten, das Christentum ist nicht darin erfasst und darin verwirklicht, wie es sich in bestimmten Mitgliedsstatistiken oder dergleichen niederschlägt, sondern es ist in dem erfasst und verwirklicht, wie Menschen in dieser Welt leben und sich gestalten und gestalten lassen.
Volker Lippin, Kirchenhistoriker an der Yale-Universität im US-Bundesstaat Connecticut, über sein jüngstes Buch »Ruhen in Gott – Eine Geschichte der christlichen Mystik«. Es ist erschienen im Verlag C.H. Beck. 476 Seiten kosten 32 €. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für dieses wirklich hochinteressante Buch und danke für dieses Gespräch.
Ihnen vielen Dank für das Gespräch.
Und das war's von uns. Gleich kommen hier die Nachrichten und dann die Sendung Lebenszeit. Daniela Wiesler erwartet Sie zum Thema zwischenmenschliche Belastungsprobe, wie Corona Familien und Freundschaften entzweit. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Meim. Danke, dass Sie dabei sind.